Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum besten Podcast. Und ich habe vor kurzem eine Nachricht bekommen, da hat jemand tatsächlich behauptet, nur dieser Galaxie. Da habe ich natürlich direkt mal in seine Schranken gewiesen und gesagt, naja, das ist ein kleiner Tiefstapler, der Mann. Ja, das ist jetzt, vielleicht habt ihr es gesehen, eine etwas kürzere Folge, denn wir hatten ja letztes Jahr eine Weihnachts- und Silvesterpause. Dieses Jahr wollten wir die nicht machen, aber weil halt wieder relativ viel gerade bei mir zum Thema Dart und Content ansteht, machen wir so drei Themenfolgen, die vielleicht ein bisschen kürzer sind, aber wir wollten sowieso immer schon Themenfolgen machen, also passt sich das gut. Und vielleicht kommt im Januar sogar noch eine Spezialfolge, aber das sehen wir dann mal. Und mein co-genialer Co-Host ist natürlich auch mit am Start. Wie geht's?
Ja, mir geht's ausgezeichnet und ich muss sagen, ich finde die Idee mit den kurzen Folgen extrem geil und auch so über Weihnachten, wo vielleicht auch weniger Leute zuhören, weil, keine Ahnung, ist Family Time und was auch immer, vielleicht hören auch mehr Leute zu, weil ich höre auch lieber uns zu als meiner Familie, man kann es nicht wissen. Naja, aber einfach so ein bisschen was auszuprobieren, finde ich auch gut, dass wir es eben nicht ausfallen lassen und ja, ich glaube, es wird auch für uns beide, wir nehmen heute nämlich jetzt alle, also jetzt mal drei Folgen auf und ich glaube, es kann sehr, sehr spannend werden, auch für uns jetzt hier das zu machen, weil ja. Irgendwie jetzt hier so eine Minute geredet zu haben, das Gefühl zu haben, okay, ich muss jetzt gar nicht auf eine Stunde kommen. Crazy. Ich kann noch eine Sache sagen zu letzter Woche, damit wir nach dem Thema noch also ein bisschen was geredet haben. Letzte Woche war ich ja super lange wach und ich bin danach noch auf eine Abschiedsparty von einem Freund gegangen und war noch bis 2 Uhr nachts wach. Also das war absolut crazy. Krass. Und vor allem auf dieser Party, es hat mir niemand angesehen, dass ich so lange wach war. Ich habe keinen Schluck Alkohol getrunken und nur Wasser. Aber es war wirklich, erstens war es geil, nüchtern auf einer Party. Ich bin dann um 12 gegangen, weil also die anderen waren noch bis 4 oder so. Ich glaube, dann wäre ich wirklich durchgetreten, nicht nur wegen Schlafmangel, sondern auch wegen Nüchternheit. Aber es war wirklich vor allem dann nach der Folge, also in der Folge habe ich irgendwann gemerkt, es ist so anstrengend für den Körper, jetzt eine Folge aufzunehmen.
Ja, safe.
Aber danach, ich hatte wirklich Energie, wo ich dachte, how? Also ich bin ja, jetzt habe ich erzählt, ich bin um 8 Uhr morgens gestorben und war dann bis 2 Uhr wach. Und das war, um 2 Uhr war jetzt nicht so, oh mein Gott, ich sterbe gleich, sondern ja, ich sollte
schon mal schlafen gehen. Man muss diese eine kritische Phase, die hattest du halt nachmittags, wenn man die übersteht, dann ist es so, als ob man durchgeschlafen hätte. Das ist so crazy.
Na, es war eigentlich eben vormittags, aber nachmittags habe ich dann gegessen, Podcast war anstrengend, da war so noch so ein kurzes Tief, aber im Vergleich zu vormittags war es einfach nur so, okay, ich habe einfach gemerkt, ich bin kognitiv nicht so mächtig, dass ich hier einen Podcast aufnehmen kann.
Ich versuche dazu nichts zu sagen zu diesem Satz, wo so viele Wörter drin vorkamen, die man benutzen könnte. Kurz eine Sache. Die drei Weihnachtsfolgen werden wahrscheinlich so ein bisschen auch von meinem Reizhusten so ein bisschen, sagst du, was liegt dir auf der Seele?
Ich habe es erst jetzt gehört, was man aus dem einen Wort machen hätte können. Gut. Und das war einfach gerade, also manchmal muss ich erhöhen, mich selber lachen, sonst lache ich nur über andere.
Mit mächtig und kognitiv, da musste ich irgendwie, wobei vielleicht denkst du ja an was anderes, aber gut. Auf jeden Fall, egal. Auf jeden Fall, ich bin gerade in der Abklingphase meiner Erkältung und die ist ja immer durch so einen schleimigen Dreckshusten gekennzeichnet. Und Alter, das ist halt wirklich, gestern hatte ich Schlafprobleme, weil ich mich nämlich um 2 Uhr hingelegt habe. Und dann irgendwann gemerkt habe, um 6 Uhr, scheiße, ich schlafe immer noch nicht, weil ich die ganze Zeit am Husten bin. Das ist so nervig, weil es ist so, den ganzen Tag hat man es nicht und abends hat man es dann wieder. Das ist halt normal, wenn der Körper zur Ruhe kommt.
Ist das Schlimmste überhaupt. Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben nicht in der Folge drüber geredet, sondern ich habe mit einem Freund von mir drüber geredet. Früher, kann sogar in der Folge gewesen sein, so in der Schulzeit, dieses Ding, du wachst in der Früh auf, bist tot, bist zu krank, um in die Schule zu gehen. Nachmittag geht es dir dann gut und denkst du, eigentlich könnte ich jetzt was machen. Ja. Aber wenn ich jetzt was mache, dann habe ich unter Anführungszeichen Schule geschwänzt. Und abends geht es dir dann wieder richtig dreckig. Und das dann für eine Woche oder so. Wo du einfach eine Woche, auch diese Zeit, wo es dir gut geht, verschwendest. Und wo ich, das macht irgendwie keinen Sinn, ist aber leider so, während meine Schule geht.
Ja, bei mir
ich
auch.
Ich hasse dieses.
Oh, bei mir ist es jetzt nicht mit Schule, aber sehr ähnlich. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt so, nachmittags denke ich immer, boah, theoretisch könnte ich eigentlich zum Sport gehen. Und abends weiß ich dann immer, dass ich es auf keinen Fall machen kann. So, das ist halt, es nervt aber gut.
Es ist einfach verrückt. Aber darum soll es halt nicht gehen. Es geht, kleine Einleitung, weil du sagst, bis 2 Uhr nachts hast du dich ans Bett gelegt. Ich bin heute auch zuerst um 2 Uhr eingeschlafen, weil ich meinen neuen, frischen, guten Schlafrhythmus für diesen Podcast aufs Spiel gesetzt habe. Weil ich habe dir was versprochen. Ich schaue mal was an.
Ja, und du hast
The Knives Out und das war so gut, ohne Witz, also diesen Film. Ich habe es geliebt.
Ja.
Nein, ich habe eine Bushido-Doku extra gestern noch fertig geschaut.
Stark.
Und mit extra gestern meine ich, vor 5 Minuten habe ich mir die letzte Folge noch fertig geschaut. Aber ich habe mir gestern 3-4 Folgen angesehen, damit ich überhaupt heute noch die letzte Folge schauen kann. Weil wir heute eine Themenfolge machen mit Bushido.
Genau, die Bushido-Doku ist unsere, das ist auch krass, weil wir machen jetzt einen Podcast seit 2,5 Jahren, haben zum ersten Mal ein Thema.
Nee, wir haben die ersten Folgen, werden immer Themen.
Stimmt, stimmt. Ja, pass auf. Jetzt mal so, lass uns mal so drüber sprechen. Ich habe die Doku ja auch geguckt und ich habe ein bisschen mehr Abstand. Du bist jetzt voll drin. Das ist eigentlich geil, dass wir die beiden Parteien sozusagen haben. Jetzt die große Frage. Wie ist dein Eindruck so nach dem Schauen? Also grundsätzlich, wie hat es dir gefallen? Und wie fandest du so, dass, wie das Schicksal dargestellt war? Und wie empfindest du das Schicksal generell, was er so hat gerade?
Also vor allem in der letzten Folge so absolut beschissen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn sie so erzählt, wie gefangen sie sind und wo sie da auch
rein... Er fährt gerade so vorbei, hat man, ne? Das Bushido hier gerade vorbei eskortiert
wird. Ja, aber das war auch crazy, wo du dann in diesen Szenen, wo sie wohnen, am Potsdam, der wohnt ja über der, oder hat über der Mall of Berlin
genau gewohnt. Da, wo ich das Abo-Treffen damals hatte.
Ja, genau, aber was für eine, also erstens für eine abgefuckt laute Sirene.
Noch nie so eine laute Sirene in meinem Leben gehört.
Das ist wirklich das Lauteste, was
ich jemals... Zu.
Mach bitte das Fenster zu an meiner Schuh, sonst gebe ich keine Ruhe. Und also erstens, richtig verrückte Wohnung, aber ich merke, wir werden heute ein Thema ein bisschen hin und her springen, weil...
Ist auch gut so. Bushido-Doku ist ja das Grundthema und dann können wir über alles quatschen.
Genau, genau. Aber das ist auf jeden Fall eine verrückte Wohnung und dort wohnen ja auf dem Platz wohnen sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen in diesen Wohnhäusern rundherum, was ja ganz verrückt ist eigentlich so, wenn man so drüber nachdenkt. Keine Ahnung, so nah und doch so fern sozusagen.
Ein relativ aber großnasiger YouTuber wohnt auch gar nicht so weit weg von da.
Ja, aber ich glaube, für dort hat es noch nicht gereicht.
Ja.
Nur für zwei Penthäuser.
Ja, dafür reicht es dann gerade noch. Ja.
Was war
ich finde es krass, dass Kapital und Bushido im selben Gebäude eine Etage versetzt gewohnt haben da zu der Zeit.
Verrückt. Ja, verrückt. Das ist komplett verrückt. Ja. Aber auch wie der sich verhalten hat. Und aber nochmal zurück zu dem Schicksal, was sie haben. Also ich finde es so geil, auch diese Sätze von Geld macht nicht glücklich und sowas, die da raucht. Daran siehst du, also das ist verrückt, also theoretisch denkt jeder dieses Leben, was die haben, du bist reich, berühmt, hast Familie, bla bla, also du hast eigentlich alles, was dich glücklich macht, aber du hast einfach so einen fucking Clan, der dich so ficken will und dein Leben zerstört.
Ja, pass auf, okay, da muss man natürlich dazu sagen, das ist ja so ein bisschen die Diskussion, ob das wirklich jemals eindeutig beweisbar so ist, das ist ja so die große Diskussion, die auch in der Rap-Szene gerade ist. War die Gefahr jemals so groß, weil diese Anzeigen wurden ja auch fallen gelassen, ne? Dass Arafat die Kinder entführen wollte etc., haben ja keine Standhaftigkeit am Ende gehabt. Ich beziehe keine Partei, ich sag's nur so, die Diskussion. Aber ja, klar, ich meine...
Naja, aber du wohnst ja auch in Berlin, ich würde da auch nichts dazu sagen, wenn ich du wäre. Ich wohne in Wien und ich kann dir sagen, für mich klingt das Ganze als jemand, der jetzt nur diese Informationen hat, mir, aber auch zum Beispiel diese Steuerung F-Doku gesehen hat, was andersrum dargestellt wird. Ja. Also die ich schon ewig jetzt gesehen habe. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre bei Bushido keine Lügen, wenn er darüber redet.
Also ich glaube jetzt nicht, dass ich in Gefahr bin, weil ich darüber spreche. Ich meine, da müssen die Spiegel-TV-Reporter müssten da ein ganz anderes Leben erleben. Aber ja, pass auf, ich habe dazu auch folgende Theorie. Und zwar, es gibt ja diesen sprichwörtlichen goldenen Käfig, in dem viele Fame und reiche Leute leben. Und bei Bushido ist es halt so, da ist der Käfig halt klar ersichtlich, weil er halt wirklich in einem Käfig lebt, sozusagen. Nur viele andere Leute in auch hohen Positionen kapseln sich ja auch ab, weil eben viel Gefahr droht, die anderen Leuten nicht droht. Muss jetzt nicht auf körperlicher Ebene sein, kann auch auf Ausnutzebene sein, kann auf psychischer Druckebene sein. Das heißt, das, was Bushido erlebt, ist das Extreme von dem, was aber auch viele andere in seiner Position auch erleben. Das noch mehr manifestiert eigentlich, dass Geld am Ende des Tages gar nicht glücklich machen kann, weil es oft mit solchen Spirenzchen sozusagen kommt.
Ich glaube, mir ist gerade fast eine Ader im Kopf geplatzt, dass ich jetzt ausreden lassen habe, weil genau
ich darüber habe ich gerade eben nachgedacht. Ich habe es gesehen, du bist fast gestorben.
Ich bin wirklich, innerlich ging es mir gerade gar nicht gut. Das Ding ist, bei ihm ist der Unterschied zum Beispiel, ich habe so drüber nachgedacht, Kinder von Kanye West und Kim Kardashian, die können ja auch theoretisch ihr Leben lang nicht einfach irgendeinen Shit machen. Der einzig große Unterschied ist, dass bei Bushido jemand da ist, von dem er weiß, er will ihm was Schlechtes. Und bei allen anderen, die laufen ja auch alle mit Bodyguards durch die Stadt. Also in New York, wenn du irgendwelche berühmten Leuten, gibt es ja die ganze Zeit Fotos, wo sie mit 3-4 Leuten, die 5 Meter groß sind und 2 Tonnen schwer sind, da durch die Stadt laufen. Also das ist bei allen richtig.
Ich habe dich noch nie in New York gesehen, aber krass, was du davon erzählst aus Erfahrung. Nur wegen den 4 Tonnen, nicht wegen den 2 Metern.
Ich weiß, ich habe sofort... Aber das war einfach sozusagen, sonst sehe ich solche Witze immer kommen, aber der war einfach...
Ja, der war krass.
Der war so wie
Sex im Dunkeln,
man sieht ihn nicht kommen.
Okay. Ja, richtig.
Aber deswegen, bei ihm ist es einfach nur sichtbar gemacht und eine unter Anführungszeichen realere Gefahr als bei allen anderen Leuten. Aber an sich ist es genau das Gleiche, wie eh jeder berühmte Mensch vor allem international hat.
Ja, du hast recht, aber wenn der Widersacher sozusagen klar definiert ist und du auch schon... Ja,
dann hast du ein Bild
und genau, deswegen du hast ist es
viel, viel schlimmer.
Und aber, er hat ja auch Erfahrungen, ja. Zum Beispiel die Situation, wo er erzählt, wo die in deinem Café da quasi eingesperrt haben, etc. Solche Storys halt, ne?
Ja, aber also...
Ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, wie guter Zwieback. Und zwar, ich war wirklich dann, also ich bin ja der Meinung, dass, und das, ich glaube, das teilen auch viele, dass Bushido natürlich, ich glaube, dass sehr viel Wahrheit dran ist, was er erzählt. Und vor allem, dass die Situation jetzt super authentisch ist. Aber er fand das auch jahrelang extrem geil, was er da hatte.
Ja, und das
er hat auch Leute ist ein verrückter unterdrückt.
Kritikpunkt.
Ja.
Also, aber was ich mir gedacht habe die ganze Zeit, okay, er hat das auch genutzt und bla bla bla. Aber dass man sozusagen dann noch, wenn man das nicht mehr möchte, nicht mehr davon loskommt und sagt, ja, dann hast du es ja. Aber der hat so, also sozusagen, das ist irgendwie. Ich hab vorher versucht, so einen Vergleich zu machen. Er hat dem Typen eh schon so viel Geld bezahlt, dass eigentlich hätte sagen müssen, okay, passt sozusagen. Also Leute halten ihm vor, ja, du hast das ja alles genutzt und dem. Ja, aber er hat ja auch dafür bezahlt. Das heißt, es ist, dass die jetzt noch im Streit sind, das finde ich ist eine Aktion, die von der Gegenüberseite, dass das einfach aus dem Gleichgewicht gekommen ist, das Ganze.
Weißt du, was aber auch nie thematisiert wurde? Inwiefern denn auch die Managerleistungen seitens Arafat waren. Wir wissen klar. Ja auch nicht, ob der zum Beispiel auch viele Plattendeals gemacht hat, ob der viele Touren organisiert hat, das wissen wir gar nicht, weil das würde die Doku ja, sonst würde das ja das Managementverhältnis in so ein bisschen realistischeres Szenario setzen. Weißt du, was ich meine? Das ist so eine Frage, die ich mir auch währenddessen gestellt habe. Also, ob der ihm da vielleicht, aber ihm nicht nur den Schutz und diesen Rücken geboten hat, sondern vielleicht auch tatsächlich Leistungen, die ihm irgendwas gebracht haben könnten.
Naja, Schutz und Rücken sind ja schon mal diese Leistungen, die ihm was gebracht haben, dass er sozusagen so, also Bushido wäre, glaube ich, nicht so erfolgreich, wie er jetzt ist, ohne Arafat. Da traue ich mich zu sagen, weil eben dieses Image durch das, dass er war der Erste mit einem Clan, gefühlt ist ja jeder Rapper mit einem Clan verbunden mittlerweile, aber, also zumindest ein bisschen Gangster-Rap, Kosmos, aber er war der Erste, er hat diese Welle richtig geritten, also er hat richtig stark davon auch profitiert, aber ja, also ich es ist irgendwie, also ich denke, dass es schon sehr einseitig erzählt wurde.
Klar, aber es ist ja Bushidos Sicht.
Ja, aber deswegen sage ich auch, er hat nicht gelogen, ich glaube, das ist aber die Wahrheit, es ist nicht 100% die Wahrheit, es ist seine Wahrheit, so würde ich es jetzt auch mal ausdrücken. Und ich finde,
ganz kurz, ich glaube, das ist sogar der Untertitel, kann es sein? Bushidos Wahrheit heißt es, glaube ich. Unzensiert Bushidos Wahrheit.
Ja, das glaube ich wirklich so,
ja.
Aber es ist, finde ich, ein sehr, sehr komplexes Thema, auch merke ich gerade so.
Absolut, also ich finde ja die ganze Situation, ich überlege gerade, was ich am krassesten finde. Also ich muss sagen, wenn man sich zum Beispiel jetzt mal Anna Maria anschaut, ne? Sie hat, ich sag jetzt mal, alleine von ihrem optischen Erscheinungsbild hat man ein komplett anderes Bild, finde ich, als von dem, wenn sie dann inhaltlich was sagt. Ich meine, das ist total dumm eigentlich und total steinzeitlich gedacht, aber letztendlich.
Apropos dumm und steinzeitlich, ich dachte mir beim Schauen auf, schon geil.
Ja, für mich ist es jetzt nicht so. Also,
ist aber, eigentlich null mein Typ, deswegen hat es mich selber auch überrascht. Aber
ich finde es halt krass. Ich meine, klar ist auch wieder die Frage, wie das dargestellt ist. Und die war ja anscheinend auch mal mit Arafat befreundet und so. Das wurde ja auch thematisiert. Ist wieder so das Ding, aus guten Freunden können die schlimmsten Feinde werden und andersrum. Aber ich finde es halt echt crazy, dass mit dieser, also ich finde lustig, dass es an dieser Gartenzaun-Thematik dann letztendlich den finalen Clinch gab, den finalen.
Ja, aber das ist ja oft so, dass es geht eigentlich um ganz was anderes und
mein Beispiel ist ja an der Stelle immer, mit meiner Ex-Freundin war letztendlich Schluss, weil ich die Küche nicht gestaubsaugt habe. Ja. Beziehungsweise nicht gut genug.
Dann noch schlimmer.
Ja, also das ist so, das, logischerweise ist das dann so eine Art Stellvertreterkrieg. Ne? Es geht eigentlich um was total anderes. Und ja, aber dass sie dann sozusagen diejenige war, die dann so mit ihm Beef hatte, mit Arafat und so, das fand ich echt krass. Also dass Bushido halt so eingeschüchtert war, dass er da gar nichts mehr sagen konnte anscheinend.
Ja, aber das merkt man auch die ganze Zeit in dieser Doku. Bushido ist nicht dieser harte Gangster. Und das ist das erste Mal, dass ich Bushido sympathisch fand. Ich mochte Bushido seine Musik nicht, ich mochte seine Person nicht. Also nicht, dass ich ihn hasse oder was Schlechtes will, aber es war einfach nie was für mich. Ich habe mir die Musik nicht angehört. Also diese Shindy-Features fand ich schon cool mit ihm, aber sonst so seine, dieses ganze CCN, das alles, keine Ahnung. Also wirklich null Ahnung von seiner Musik, außer die ganz, ganz großen Sachen, die man irgendwie mitkriegen musste. Und in dieser Doku, absolut sympathischer Mensch, ein weicher Mensch, ein sensibler Mensch eigentlich auch. Und
ja, ich meine, klar, der man hat ja auch die ganzen Facetten gesehen, ne? Er war zwischendurch mal ein bisschen dicker, dann war er wieder super dünn, dann hat er da von seinen Therapiestunden erzählt. Ich meine, wir beiden kennen uns da so ein bisschen aus, aber wer dreimal die Woche hingeht, da weiß man schon, ey, da ist echt, wow, da muss irgendwas ziemlich, ziemlich schief laufen. Und klar, ich meine,
ja, das merkt man auch.
Der ist halt gebrochen.
Ja, und er hat aber auch Prägungen, zum Beispiel, wie er dann da sitzt in der letzten Folge, glaube ich, wegen Corona, da mit den Kindern zu Hause, wo er mit den Kindern redet, denke ich mir auch, ich weiß nicht, also ich finde das nicht cool, wie er da mit seinen Kindern redet und die so halb beleidigt, dass sie halt weggehen sollen und
wer okay, aber das, haben will. Da muss man natürlich dazu sagen, das war, und das ist das, was die ganze Doku für mich irgendwie auch so durchschreitet, so, aber eher positiv. Es wurden halt Momente gefilmt, die waren auch unangenehm. Und ich denke mal, dass jeder mal so einen Moment hat, wo er mit seinen Kindern vielleicht auch mal nicht perfekt redet. Nur er würde es halt nie zeigen. Klar war das eklig, wie er da geredet hat, safe. Aber er war halt ein abgefuckter Typ in der Situation. Und ich würde es auch nicht da in meine Hand ins Feuer verlegen, dass meine Eltern oder dass andere Eltern nie so mit den Kindern geredet haben.
Ja, nein, darum geht es jetzt gerade überhaupt nicht. Ich meine einfach, dass man da bei ihm merkt, dass er gewisse Themen hat, wie er agiert, dass er da halt auch eben nicht sozusagen ein perfekter Mensch ist und deswegen Therapie auch wahrscheinlich jetzt kein schlechtes Thema ist für ihn. Ja. Sozusagen Therapie heißt ja auch, dass er einfach es besser aushalten kann mit seinen Kindern zu Hause, damit seine Zündschnur einfach kürzer wird. Es war ja nicht extrem schlimm, es war noch im Rahmen des, wie man mit seinen Kindern reden kann, ohne dass ich jetzt das Jugendamt rufen würde. Aber es war einfach so, wo ich dachte, eben, aber vielleicht war es auch dieser Schockmoment, dass sowas überhaupt in der Doku drinnen ist, dass er sich halt einfach ehrlich auch abgefuckt zeigen darf. Vielleicht bin ich es auch einfach von meinen Eltern nicht gewohnt, weil die nie so abgefuckt sind und eigentlich ist das ganz normal. Das kann ja auch genauso die Wahrheit sein.
Oh, das ist so eine Sache, die ich auch super interessant finde. Ganz oft, wenn ich irgendwelche, ich habe zum Beispiel jetzt eine Doku über Tiger Woods auch geschaut und ganz oft, dann wurde auch das Verhältnis mit den Eltern so beschrieben und ich könnte mein Verhältnis mit meinen Eltern so zum Beispiel gar nicht so genau definieren, wie das viele können. Weißt du, was ich meine? Das finde ich sehr interessant. Also, und jetzt, wo du das gerade sagst, ist das auch so ein Gedanke, den ich auch, glaube ich, bei der Bushido-Doku so ein bisschen hatte. So, ich wüsste gar nicht, wie meine Eltern früher mit mir geredet haben. So, in der Hinsicht. Ich kann's,
also, dass du keine Erinnerung dran hast? Oder?
Ja, ich habe keine Erinnerung. Kann es überhaupt gar nicht einordnen, so. Also,
ich kann mich da schon sehr gut dran erinnern.
Ja, okay, krass. Ja, das ist bei mir halt ganz anders irgendwie, keine Ahnung.
Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch immer ich habe mich in meiner Kindheit schon therapeutisch über meine Kindheit beschäftigt. Also das ist mir mittlerweile, in den letzten Tagen nochmal stärker aufgefallen, wie ich teilweise über Dinge nachdenke, ich denke teilweise im normalen Privatleben therapeutisch über Situationen nach, sozusagen, und erkläre sie mir selber und keine Ahnung was. Und ich merke, wenn ich einfach...
Das nennt man Achtsamkeit im Übrigen.
Nein, das ist schon, geht in Depersonalisierung oder irgendwie so rein. Aber ich habe mir das an sich durchgelesen, das ist eine absolut gestörte psychische Störung. So schlimm ist es absolut nicht, aber ich merke so, dass ich teilweise so irgendwie über mich selber nachdenke, sozusagen von außen gesehen, und das halt häufiger, als es mir gut tut, so würde ich es jetzt mal ausdrücken. Aber es ist jetzt so, dass ich dann...
Meinst du, dass wie ein Therapeut dich sehen würde, oder denkst
genau,
du...
Genau, dass ich mich selber eigentlich Therapeut und therapiere und analysiere.
Aber das ist für mich ein Unterschied. Das ist für mich ein Unterschied, weil das eine ist, das ist aber legitim, weil das ist ja das, was Therapie in einem auslösen soll. Ich meine, kognitive Verhaltenstherapie soll...
Ja, aber es ist zu viel. Es ist zu viel. Es geht nicht darum, dass man es nicht machen soll. Es geht darum, dass es für mich zu viel ist, wie oft ich es mache. Aber
selber. Kannst du mir ein Beispiel nennen? Es interessiert mich.
Heute habe ich darüber nachgedacht, irgendwie, dass ich müde bin, und wollte mir dann 1000 Gründe erklären, warum ich müde bin und worum es ging und warum ich in der Vergangenheit manchmal müde bin und ob es jetzt den gleichen Faktor hat. Und dann habe ich mich daran erinnert, ja, du denkst zu viel über sowas zu weit nach, anstatt im Moment zu bleiben. Und vielleicht ist es dann auch, Achtsamkeit ist, glaube ich, genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Und anstatt zu sagen, ja, bin ich halt einfach müde, okay, ist halt so. dann.
Gut, aber ich finde, das ist, ja, ich finde das, wenn, ich glaube, okay, wenn das ein gewisses Level nicht übersteigt, ist es, glaube ich, sogar ziemlich gesund, weil dann erkennst du, zum Beispiel, stell mal vor, dir geht es einfach scheiße und du weißt nicht warum. Aber dann, wenn du diese Fähigkeit hast, kannst du zumindest herleiten, warum es dir gerade scheiße geht. Du musst ja nichts dran ändern, aber das ist ja ein guter
Ja, aber ich bin halt meistens in dem, ich muss es dran ändern, ich muss es analysieren und mir wird schon lange nicht mehr schlecht gehen und ich denke noch drüber nach, wie ich solche Situationen vermeiden kann.
Ah, okay.
Also
okay.
Dieses teilweise fehlt, geht es dann auch nur, also zum Beispiel da am Anfang des Jahres hatte ich das perfektioniert, dieses Gefühl von, wenn es einem schlecht geht, dann nehme ich es an und dann ging es mir sofort wieder gut. Das habe ich wieder ein bisschen verlernt gehabt und genau darum geht's. Ja, dann bin ich halt müde, so what? Ich will jetzt aber trotzdem noch, also ich musste heute Melatonin, also ich bin müde Melatonin einkaufen gegangen tatsächlich. Ich bin da draußen gewesen in der frischen Luft und auf einmal war ich nicht mehr müde, weil ich was ein Ziel hatte und keine Ahnung was. Und Friseur wollte ich eigentlich auch gehen, aber das ist so abgefuckt voll, weil dann halt die erste Woche nach dem Lockdown.
Mhm.
Und ja, aber einfach dann, ja, dann bin ich halt müde, anstatt dass, es würde mir in dem Moment nichts bringen, das jetzt tot zu analysieren, warum ich jetzt müde bin, warum ich manchmal müde bin, was ist jetzt der Grund, ja, bin ich halt müde, okay, bin ich müde genug, um schlafen zu gehen, nein, mache ich jetzt trotzdem was, ja, passt, fertig, aus, muss ich nicht mehr drüber nachdenken, ich habe mein Gehirn für was anderes und das meine ich, ich mache zu viel dieses Analysieren und zu wenig einfach das Tun.
Ja, okay. Das war jetzt zwar ein kleiner Exkurs, aber ich fand es interessant. Deswegen, du hast die Doku jetzt gerade.
Eine kleine Reise in das verrückte Gehirn des El Gapso Grandissimo.
Ich finde es gut, ich finde es gut. Du hast jetzt ja gerade eben die Doku erst geschaut. Mhm. Fällt dir noch irgendwas ein, worüber du da sprechen wollen würdest? Also.
Was ich interessant fand, dieses fette Haus, das sie da derzeit haben. Also, was. Also zum Beispiel, also ich verstehe nicht, blöd gesagt, was kann er mit dem Haus jetzt machen, außer es an Arafat zu verkaufen? Oder
das Haus, in dem sie nie gewohnt haben, meinst du? Das finde ich auch so krass.
Wo sie was?
Das Haus, in dem sie quasi nie wirklich gewohnt haben.
Das in Klein Machno,
genau.
Ja, also ich habe mir auch schon dran gedacht, ja, soll es halt der Polizei geben? Also hätte Arafat Bock, neben der Polizei zu wohnen? Also es ist irgendwie was zu machen. Also ich finde es irgendwie crazy, dass es einfach leer stehen lässt. Würdest du da was anderes machen?
Ich meine ja, er hat es irgendwie Arafat zu einem ganz guten Kurs zum Kauf angeboten, der es aber abgelehnt hat. Der wollte
nicht, genau.
Ja, ich kenne mich mit Grundrecht und so, also mit so Grundstücksrechten und so gar nicht aus, weil das Grundstück ja gehört beiden, aber jeder hat ein Haus, finde ich auch schon mal interessant.
Eine 50-50 gehört der ganze Spaß dann.
Ist wahrscheinlich echt auch eine ziemlich dumme Art, sowas zu machen von Anfang an. Also ja. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, vielleicht wäre ein zweites Grundstück nebenan das Schlauere gewesen. Aber das zum Beispiel, da denke ich mir so, das ist doch aber eigentlich auch einer der Beweise, dass die beiden schon so ein bisschen closer waren. Weil sonst hätte Bushido dazu ja mindestens Nein sagen können. Er wird ja nicht die ganze Zeit wie ein Hund an der Leine gelebt haben.
Also, wie würde ich das sehen? Ich sehe das so, Bushido war der Erfolgreiche und Arafat war der. Also, ich glaube, dass Arafat um einiges schlauer ist als Bushido. Oder Bushido halt, ein schlauer ist falscher Begriff. Aber hinterhältiger ist und er hat halt so Vorschläge gemacht wie, hey, schau, dann lass doch zusammen hier dieses Grundstück machen, das hat das und das und den Vorteil und den und den Vorteil.
Um die Verbindlichkeiten aufrechtzuerhalten sozusagen zwischen den beiden.
Ja, genau, und hat dann halt meiner Meinung nach manipuliert in solche Sachen rein. Mhm. Hey, lass das doch so zusammen machen, ist doch viel netter, wenn wir da so direkt das und das. Und ich glaube, Bushido hat halt einfach. Ich glaube, das ist bei Bushido, also das ist meine Idee, das kann auch jeder, das ist wahrscheinlich schreiben viele Leute, das ist doch keine Ahnung und der, so wie du sagst, der war doch enger mit dem und wollte das auch so. Ich glaube, der war halt dann auch so irgendwann, so wie jetzt wir oft über Corona reden, ja okay, wenn die Impfung jetzt funktioniert, was müsste ich sonst noch in meinem Leben überdenken? Also sozusagen, dass er sozusagen gar nicht dann sich wehren konnte, weil sonst wäre mir aufgefallen, dass er in einer Dreckswelt lebt, wie es ihm dann am Ende ja auch aufgefallen
das,
ist.
Ja, das ist ja und ziemlich genau so gekommen, genau, ja.
Und dass sozusagen, wenn er gesagt hätte, ja, ich nehme jetzt mein eigenes Grundstück und du wohnst daneben in deinem eigenen Grundstück so und sich da gewehrt hätte, dann wäre ja eine Angriffs-, also nicht eine, also in eine andere Position ihm gegenüber gegangen und dann wären so viele Steine ins Rollen gekommen, dass er da gar nicht, also deswegen ist. Ich finde das jetzt nicht so, dass es ein Zeichen ist davon, dass sie so close waren im positiven Sinn. Ich glaube, ich finde es ein Zeichen davon, dass er absolut manipuliert wurde. Aber ich sehe es auch so und deswegen kann ich dir auch jede Sache, die du sagst, so erklären. Aber es kann auch vollkommen falsch sein, meine Auffassung von dem Ganzen.
Wie lustig ist es eigentlich, wie endless horny Anna-Maria immer ist?
Ja, das fand ich auch so geil.
Die hat immer Bock, die Frau. Und wo er dann im Urlaub war und sie ihn angerufen hat und gesagt hat, zeig mal deinen, ne, und so weiter. Fand ich auch lustig, dass solche Szenen es reingeschafft haben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Bushido, oder das ist eine gute Frage, denkst du, er hatte Mitspracherecht beim Schnitt? Oder haben die das dann doch ein bisschen journalistisch wenigstens gelöst und gesagt, okay, den Schnitt müssen wir wenigstens selber machen dürfen?
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er das komplett aus der Hand gegeben hat. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich finde es so lustig auch, da habe ich bei der Doku auch drüber nachgedacht, 2015 auf der Gamescom, da warst du mal quasi zu dritt mit Monte, mit dem Monte, essen. Und dieser Monte war dann einfach auch in dieser Doku bei Bushidos Geburtstag. So, das ist irgendwie so verrückt, oder?
Das ist, also außerdem dieses Abendessen mit Monte war eine sehr skurrile Aktion. Ja. Aber damals war Monte auch noch nicht Monte, der er heute ist.
Klar, natürlich, er war schon so gehypt, aber jetzt ist er ja auf diesem anderen Papst-Level angekommen.
Der ist auf einem Level, das ist verrückt. Das hätte, ich glaube, keiner, der ihn damals kannte, so von uns jemals erwartet. Also nicht, weil er es ihm nicht zugetraut hat, sondern eher, dass es so wie er jetzt.
Das ist ja eine andere Dimension, Digga.
Er ist einfach ausgebrochen aus diesem YouTube-Kosmos. Und das war, ich glaube, wir waren alle, oder zumindest vom Gefühl her, wie ich es wahrgenommen habe, war jeder so, dass man halt gedeckelt ist durch YouTube und gar nicht so zu irgendwelchen Rappern oder so hinkommt, so wie er das ja dann gemacht hat. Oder gemacht hat, wie das sich bei ihm einfach entwickelt hat. Ich glaube jetzt nicht, dass es so sein Plan war, dass er, und jetzt treffe ich Bushido und jetzt mache ich was mit 187ern, sondern dass er durch seine asoziale Art, die ihm sehr viel verbaut hat, da aber auch sehr viele Türen geöffnet hat. Das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, safe.
Das ist wirklich, wirklich crazy eigentlich.
Ich lese gerade eine Pressemitteilung. Bushido versucht sich mit Montana Black zu versöhnen, doch der Twitch-Star setzt nur ein eindeutiges Zeichen. Okay, das ist interessant. Das passt gerade, aber ich habe danach nicht gesucht, ich habe nur Bushido-Doku gegoogelt. Soll ich mal vorlesen?
Ja.
Okay, keine Ahnung, das ist lustig, der Pressebericht kam einfach genau vor einer Stunde. Okay.
Let's go.
Aus Bushido und Montana Black werden vermutlich doch keine Freunde mehr. Dabei verstanden sich der Berliner Rapper und der Twitch-Star einst mal so gut. Als Bushido ins Twitch-Business einstieg, bekam er unter anderem von Monte Rückendeckung und wurde sogar zu größeren Familienfesten wie Bushidos 40. Geburtstag eingeladen. Das war unter anderem auch in der Doku zu sehen. Viele Freunde aus der Rap-Szene waren stattdessen nicht eingeladen worden. Doch nach etwa 1,5 Jahren war die Freundschaft zwischen den beiden wieder passé. Grund dafür schien der Diss-Track No Name von Flair gewesen zu sein. Darin rappt Bushidos Widersacher unter anderem, dass die damals noch 4 Kinder nicht von Bushido stammen sollen, sondern stattdessen der Kader von Werder Bremen eher für die Vaterschaft in Frage käme. Bushido ließ sich das nicht gefallen und ging gerichtlich und erfolgreich gegen die Textzeilen vor. Montana Black reagierte seinerzeit allerdings wie viele weitere Streamer auf den Flair-Song und befand ihn für gut. Ah, okay, ah, krass, also so eine klassische Reaction ist der Grund. Das ist lustig. Ich habe damals auch auf Mephisto reagiert, da hat ja auch Bushido auf meine Reaktion reagiert, zum Beispiel im Stream.
Echt?
Aber nur ganz crazy. Kurz.
Ja, aber trotzdem. Also ich weiß, für dich ist das schon wieder was ganz anderes, aber für mich ist das trotzdem noch irgendwie manchmal so was Besonderes, wenn ich weiß, vor allem, dass du mit Leuten, die man so nur aus dem Fernsehen kennt, also die so ganz weit weg sind, wirklich Kontakt hast, die dich kennen, so, das ist irgendwie.
Ja, weil ich das halt nie raushängen lasse und nie drüber rede.
Nein, 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 aber ich du redest ja mit mir schon manchmal drüber so. Und ich meine, es ist für mich noch immer manchmal so skurril, wie nah diese ganze Welt dann für mich auch irgendwann mal so gekommen ist. Und für dich muss es ja auch eigentlich sehr skurril sein, oder? Weil du siehst dich ja auch nicht Teil von dieser High-Society-Welt, oder?
Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum ich dann am Ende des Tages auch nie deutlich größer geworden bin, weil ich mich in dieser Welt auch nie wohlgefühlt habe. Ich habe es nie gechased irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt, weil ich die Events und so immer gehasst habe, Alter, zum Beispiel. Aber ja,
können wir, glaube ich, stundenlang reden. Also ich kann mich noch erinnern an die erste Gamescom und da geht es mir gleich ganz, ganz schlecht. Also da geht's mir körperlich, kommen da Gefühle irgendwie. Das ist einfach so eine scheinheilige Dreckswelt. Das ist also.
Und das war ja sogar eine Sparte, die im Verhältnis zum Rest noch etwas weniger scheinheilig ist.
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich was.
Darüber reden wir dann gerne in der Themenfolge zu dem Thema, die wir ja auch noch aufnehmen.
Also,
das ist ein Übergang.
Ich glaub, besser kann man es nicht machen.
Aber ganz kurz wollte ich noch weiter vorlesen. Ich bin übrigens begeistert, dass ich bisher so fehlerfrei vorgelesen habe und das unter so einem immensen Druck. Okay, also wir waren gerade bei dem Punkt, dass Bushido auf den Song reacted hat und ihn gut fand. Das ist halt auch so eine Sache, da denke ich mir so, ja, kann ich verstehen, dass es Bushido nervt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, klar,
es dass geht dieses Reaction-Game, da gehen dir mal schneller Sachen über die Lippen. Deswegen bin ich ja immer sehr bedacht, was ich sage, die du später dann vielleicht bereuen könntest, gerade wenn du bei sowas reactest. Okay. Das soll wiederum Bushido nicht gutheißen und daraufhin den Kontakt abgebrochen haben. Über 2 Jahre herrschte beiderseits Funkstille und das wird sich womöglich auch nicht mehr ändern, denn Monte reagierte auf eine Fanfrage bezüglich Bushido recht rigoros. Ah, okay, es geht darum, dass Bushidos habe ich auch damals, was heißt damals, vor ein paar Wochen, hat Monte im Fragensticker die Frage beantwortet, wirst du die Bushido-Doku gucken? Und hat er geschrieben, nope, habe ich auch nicht vor. Ah. Ja, okay, gut. Das heißt, die beiden haben sich quasi deswegen gestritten. Okay, krass. Und Bushido hat es dann irgendwie, aber wo hat Bushido jetzt versucht, das Ganze wieder
Das hätte ich jetzt auch noch nicht. Aber ich finde es crazy. Also einerseits habe ich die Line auch sehr lustig gefunden.
Okay, hier. Okay, Bushido hat dann irgendwann im Stream mal gesagt, ja, kein böses Blut, schöne Grüße nach Buxtehude und so weiter. Ja gut, das heißt für mich jetzt aber auch nicht, dass das ein Klärungsversuch ist, sondern man versucht einfach, dass man sich halt nicht beeft unnötig.
Ja, so. Also war jetzt kein Annäherungsversuch, aber ja, eher so ein Neutralitätszeichen, genau, würde ich sagen. Aber ja, also ich glaube, ganz ehrlich, wenn, also jetzt einfach so, ich weiß nicht, wie gut die beiden befreundet sind, das weiß man ja auch nicht, wie sozusagen, wie nah die waren, aber ich glaube zum Beispiel, dass, wie soll ich das, also wenn ich versuche gerade irgendwie so ein Szenario mir auszudenken, in dem du gedisst wirst und eine Line über Sonny kommt, also erstens mal bist du kein Mensch, der da irgendwie in irgendeiner
Weise. Kam doch schon oft, also Say It hat ja schon Sonny ein paar Mal gedisst, Farid Bang auch.
Ja, aber ich meine auf eine lustige Art und Weise. Also zumindest was ich, doch Farid Bang hat irgendwas, das war
nee, das wäre eher, also Farids Line war ja eher lustig gemeint, aber das ist eh so eine Thematik mit diesen Disses, das ist ja eh, wir wurden noch nie wirklich angegriffen, es war immer so im Spaß, weißt du? Und genau, ich glaube, und bei Bushido ist es ja was anderes, weil Flair da ja schon so eine Real-Talk-Variante
genau, versucht hat. Genau, deswegen kann man das nicht vergleichen. Ja, ich versuche gerade so ein imaginäres Szenario auszudenken, in dem du wirklich hart gefrontet werden würdest. Und ich glaube, dass in lustigen Situationen würde ich es lustig finden und hätte ich einen Reaction-Kanal und würde ich es dir auch privat sagen, hey, das war richtig lustig und wenn du dich drüber abfuckst, sage ich, ja, dann das war doch einfach nur ein Joke, chill mal und vor allem würdest du von selber auch nur chillen. Aber ich glaube, wenn das so wie dieser Bushido-Flair-Situation wäre, dann würde ich es, glaube ich, nicht lustig finden. Ja, das ist einfach auch so eine imaginäres Gedankenspiel. Und ich glaube, wenn Monte und Bushido wirklich close waren, dann war das eine Dreiecksaktion von Monte, weil sozusagen dann waren sie eigentlich nicht so close, wie zumindest Bushido vielleicht von ihm dachte.
Ja.
Aber sonst war es einfach ein Zeichen dafür, dass sie eher oberflächlich befreundet waren.
Ja, das finde ich ist auch ein guter Punkt, muss ich sagen. Und ich denke mal, ja, es ist dann oft, gerade bei diesen Online-Geschichten, ist es halt oft irgendwie ein Missverständnis, ne? Dann, dass der eine sozusagen sagt irgendwas lapidar dahin und der andere nimmt es viel schlimmer auf und so. Das sind ja so.
Und dann wird der andere gezwungen, sich zu verteidigen, hat genau, dann eigentlich keinen Bock drauf und dann.
Weißt ja, du, man kann es ein bisschen vergleichen. Ich habe ja damals auch quasi als Barca und so, ich meine, jetzt, wenn ich retrospektive drauf schaue, dass die Impact damals verlassen haben, ne? Wenn man nicht so persönlich davon angegriffen wäre wie ich jetzt, wie es damals war, dann ist es aus deren Sicht, ich meine, das waren 16-jährige Leute, ne? Das denke ich jetzt immer. Man hat es damals so todesernst genommen, aber es waren einfach junge Leute, die auch eine Entscheidung getroffen haben, die ich als von jungen Leuten erwarten würde. Da habe ich heute noch drüber nachgedacht, lustigerweise.
Crazy. Und nee, ich denke noch immer, dass es eine absolute Drecksaktion war und dass sie
ja, uns allen
den Tod gewünscht haben.
Am Ende des Tages.
Ja, du hast vollkommen recht.
Ja.
Also, man muss ganz ehrlich, also das Problem ist, also wo ich vielleicht unterscheiden würde, dass es doch schlimmer war, als du es gerade darstellst, weil im insgesamten Kosmos, in dem wir jetzt leben, ist es absolut, ja, war halt so. Aber damals war dieses Call of Duty und Impact Lebensmittelpunkt von uns allen.
Ja.
Und dadurch war es dann eigentlich schon eine verrückte Aktion. Das ist wirklich mehr gewesen als nur Erfolg. Es war wirklich so. Also auch als 16-Jähriger verlässt du nicht deine besten Freunde für mehr YouTube-Klicks.
Ja, aber ich denke, das ist auch eine super, super pauschale Sicht dieser Situation damals. ich glaube, das beschreibt es dann auch nicht genug, weil da waren auch noch andere Punkte, ja. Aber da müssen wir ja auch gar nicht drüber reden. Aber
genau.
Grundsätzlich ging es darum, ich habe dann ja auch in irgendeiner Form trotzdem auch eine Welle von gegenseitig Fronten und so ausgelöst, weil ich halt Sachen gesagt habe, die dann andere wieder zu Verteidigungspositionen gezwungen haben und so. Das ist ja genau das. Und ja, ich denke mal, also wir könnten über die Doku noch wahrscheinlich ewig reden, aber weil wir halt gesagt haben, wir machen die Folgen nicht so lang, wir sind jetzt schon wieder deutlich länger, als es eigentlich geplant war. Das war sowieso klar. Deswegen würde ich sagen, Leute, schreibt uns gerne euer Feedback, schreibt uns, was ihr zu den Dokus denkt, zum Beispiel auf @ichheißegabs auf Instagram oder auf @marcel oder folgt dem Podcast sehr gerne. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Themenfolge nächste Woche. Das heißt, warte mal, diese Folge hier kam raus am 19.12. Das heißt, die zweite kommt am zweiten Weihnachtsfeiertag raus.
Well, let's go.
Alles klar. Passt.
Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.